Küchengespräche, der Podcast zu Kulinarik und Genuss mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Isi und spannenden Gästen zum Thema Essen.
Der Gastronom und Koch Christoph Held, genannt Krauli, ist heute bei mir zu Gast. Er betreibt das Ausflugsgasthaus Siriuskugel in Bad Ischl, ist immer wieder in verschiedenen Fernsehsendungen zu Gast und betreibt den YouTube-Channel Held und Herd. Bereits seit 2008 ist er selbstständiger Gastronom und bereichert die Gastroszene mit seiner erfrischenden Art. Servus Krauli.
Hallo Isi.
Schön, dass du da bist. Und weil ich es auch nicht weiß und die Hörerinnen auch interessiert sind, bist du zu Krauli gekommen?
Krauli kommt aus einer Zeit, das war lange vor meiner Gastro-Karriere, war ich so mit 14, 15 Leistungssportler in Schwimmen und habe relativ viele Wettkämpfe gewonnen in ganz Österreich und irgendwann hat mein Freundeskreis angefangen, dass mich Krauli nennen,
vom Kraulen. Du gekrault hast, ja, genau. Okay. Sehr interessant. Und das ist da geblieben?
Das ist mir geblieben. Mittlerweile wissen, es gibt auch Leute, die gar nicht wissen, wie ich wirklich im Vornamen heiße. Also weil sie mich alle Krauli nennen und daheim werde ich ab und zu Christoph genannt. Da weiß ich, ich habe irgendwas angestellt.
Kenn das.
Oder meine Eltern nennen mich noch Christoph, weil sie mich eben so getauft haben. Aber sonst bin ich der Krauli.
Wunderbar. So soll es auch heute da sein. Das ist wunderbar. Du bist ja noch sehr jung, 38, wenn ich richtig nachgerechnet habe und trotzdem eigentlich schon echt lang selbstständig. Was hat dich in die Gastro gebracht?
Die Leidenschaft. Ich glaube, jeder brennt für irgendwas anderes. Der eine ist gerne Radlfahrer und macht es dann vielleicht beruflich. Der andere geht in die Musikszene. Und bei mir ist Kochen. Das mache ich seit jeher. Ich habe schon mit 5 Jahren daheim gekocht mit meiner Mama, mit meiner Oma. Die ist auch Wirtin gewesen auf einer Alm. Und ja, irgendwie war das so vorbestimmt für mich.
Und die haben die gleich sozusagen in die Küche, du warst einfach immer in der Küche und hast zugeschaut, wie sie das gemacht haben. Das hat dir einfach gefallen, oder?
Ja, also ich finde das auch ganz wichtig. Ich muss eh gleich abschweifen. Es ist extrem wichtig, dass man Kinder in die Küche holt, finde ich. Weil da kannst du ja noch das mitgeben. Ja, also ich finde, wir haben einen Bildungsauftrag und der heißt wieder, sich viel mehr mit Ernährung zu beschäftigen. Und da gehört das Kochen dazu im Familienkreis. Und das war bei mir so. Und ja, das hat mich dann auch auf den gastronomischen Weg gebracht. Und um es genauer zu definieren, ich bin am Fuße des Siriuskugels aufgewachsen. Mhm. Die ersten also 7 Lebensjahre meiner Kindheit. Und der Siriuskugel ist so ein kleiner Ausflugsberg, wo man 20 Minuten raufwandert. Und meine Eltern und meine Schwester, wir waren da 3-mal in der Woche oben. Und ich habe als Kind gesagt, wenn ich erwachsen bin, dann möchte ich sowas haben wie ein Siriuskugel. Und dann habe ich tatsächlich Koch gelernt und habe dann aber den Beruf auch wieder den Rücken gekehrt, weil ich bei der Zivildienerausbildung mich auch in diesem Beruf verliebt habe, habe dann Krankenpflegerausbildung gemacht.
Echt, das hast du gemacht. Das ist eigentlich ganz was anderes.
Ja, ja, ganz was anderes, weil das Soziale auch sehr in mir drinnen ist, auch familienbedingt. Entweder sind meine Großfamilie ist entweder aus der Gastronomie oder im Sozialbereich tätig. Und ich habe dann beides vereint und dann war ich ganz kurz in einem Altersheim als Krankenpfleger angestellt und dann lese ich im Ischler Lokalblatt.
Siriuskugel.
Der Siriuskugel ist zu verpachten. Und damals war ich knapp 21 Jahre alt und oder gerade 21, so irgendwie. Ich war auf jeden Fall sehr jung und bin dorthin voll bepackt mit Ideen. Und habe mir 0 Chancen ausgerechnet. Damals mit dieser Frisur, ich war einfach nur ein junger Lausbuer und es hat total viel Bewerber gegeben. Also es haben sie 20 Leute haben sie dafür beworben. Es sind vor mir 2 Leute in Konkurs gegangen da oben, die haben das irgendwie nicht zum Durchstarten gebracht. Und ich bin dorthin voll bepackt mit Ideen und habe ihnen ein einfaches Konzept vorgestellt, das wir heute praktizieren am Siriuskugel. Und da sitzt vor jeder Partei einer drinnen im Hearing und ja, und der Bürgermeister hat sich ja Wochen später gemeldet und hat gesagt, Krauli, alle 16 Leute haben gesagt, du sollst das betreiben da oben. Und dann, ja, habe ich ihnen gezeigt, dass das funktioniert und bin da mit jungen, frischen Wind, damals eher einfach noch reingefahren, also einfach im Sinne von einer einfachen Speisekarte, eher Jausenkarte,
Das hat sich dann erst über die Jahre weiterentwickelt.
Aber wir haben damals schon alles selber gemacht, was der Brotbacken, Speck, gesäucht, alles irgendwie aus der eigenen Feder. Ja.
Ich finde das super und vor allem in der Vorbereitung auf das Gespräch haben wir gedacht, du bist zu jung eingestiegen und warst zu motiviert. Und wenn man heute irgendwie das hört, dass die Gastro keine Mitarbeiter findet und ja, es schwer ist, auch Lehrlinge zu kriegen und überhaupt die Bereitschaft, was gibst du dafür Antwort? Wie kann man denn junge Leute begeistern für diesen Beruf?
Also ich glaube, wir haben ein Ausbildungsproblem. Also wir haben direkt in Bad Ischl Tourismusschule, da wird Fachpersonal ausgebildet. Und da habe ich ein Projekt momentan laufen, vielleicht können wir über das später noch reden, vielleicht ergibt sich das.
Kulturhauptstadtprojekt, ja, genau. Das habe ich eh auf meiner Liste.
Und wenn ich mir dort anschaue, was die Praktikanten für ihre Menüs kochen müssen, so ein Abschluss, dann war das vor 20 Jahren schon immer zeitgemäß. Es hat sich einfach extrem viel da in unserer Szene. Und ich glaube, dass die Berufsschere so weit aufmacht wie in kaum einem anderen Beruf. Da gibt es die Koch und die Köchin, die prasselt jeden Tag sein Fertigschnitzel in der Friteuse raus, klatscht dann Erdäpfelsalat aus dem Kübel dazu und dann gibt es die Koch und Köchinnen, die hupfen quer durch den Wald, schauen, was kann man noch fermentieren, wie kann man das neu erfinden, aber auf einem einfachen Weg und haben einfach diese Leidenschaft. Und ich glaube, unter die jungen Leute gehört mehr Leidenschaft versprüht. Also die müssen sehen, sie haben einen Beruf, wo sie sich kreativ entfalten können. Und die Chance muss mir einer geben.
Aber warum? Man, es gibt ja auch wahnsinnig viele Kochsendungen und jetzt und auch auf YouTube und ich weiß nicht, was The Taste und keine Ahnung und ganz viele, die da total begeistert zuschauen, aber den Beruf ergreifen, tun es trotzdem dann so wenige.
Wir haben, glaube ich, es ist auch ein hausgemachtes Problem in der Gastronomie mit diesem Personalnotstand, den wir tatsächlich haben. Und es ist, wir haben ja jahrelang Ausbeutung betrieben, alle miteinander. Wenn ich mir angeschaut habe, was ich in meiner Lehre gearbeitet habe, ich bin gerne in die Arbeit gegangen, aber ich habe als Lehrbuhr schon 15 Stunden am Tag gearbeitet, 6 Tage Woche. Und habe aber keinen Groschen überbezahlt gekriegt. Und ich habe das einfach gemacht, weil die Leidenschaft, weil das in mir so brennt hat und weil ich in Wahrheit 5 Jahre lang in der Lehre war, wenn man die Zeit zusammenrechnet und die hat mich halt super ausgebildet. Aber heute ist die Gesellschaft da anders aufgebaut. Man muss attraktive Arbeitszeiten schaffen.
Du meinst, ist niemand mehr so bereit für 15 Stunden nein, das zu arbeiten. Machen.
Ja, nein, das ist jetzt. Es hat sich da so viel geändert, auch der Ton in der Küche hat sich geändert. Es läuft mittlerweile ruhig ab.
Früher ist schon ein bisschen rauer zugegangen.
Bei uns ist extrem rauer zugegangen in der Küche.
Ja. Gut, aber das heißt auch, das ist halt immer noch nach, beziehungsweise es gibt auch noch Betriebe, die immer noch glauben, so arbeiten zu können oder so agieren zu können wie früher, die sich noch nicht angepasst haben.
Und die haben, da geht es ja nicht nur um Nachwuchs, sondern auch Leute, die jahrelang schon in der Gastronomie waren. Ich habe vor kurzem einen Standardartikel gelesen, 130.000 Menschen verlassen jährlich in Österreich die Gastronomie. 130.000, das muss man sich einmal vorstellen. Und das ist enorm. Die Leute, die fallen extrem und ich betreibe das jetzt seit 16 Jahren am Siruskugel und wir haben die letzten anderthalb Jahre tatsächlich das erste Mal mit Personalmangel zu tun. Ja. Also damals habe ich mir gedacht, das wird uns nie betreffen, weil wir haben ein gegenteiliges Problem gehabt, unter Anführungszeichen Problem. Vor 5 Jahren sind Leute zu mir gekommen, die haben gesagt, sie taten gern mitarbeiten und die haben mir gedacht, wir sind aber genug Leute. Und dann haben wir die Firma anders erfunden, weil ich gesagt habe, das sind junge Leute, die möchte ich mit in mein Team haben und wir sind immer größer geworden. Und heutzutage muss ich immer kleiner werden, weil ich muss schauen, dass ich das irgendwie bespüle.
Aber was ist dein Geheimrezept? Wie stelle ich mir das vor, wenn ich am Siruskugel arbeite? Was machst du anders als andere Gastronomen?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin einfach, wie ich bin. Ich kann ein Beispiel geben. Mein Restaurantleiter ist seit 15 Jahren, also seit 16. Jahr mit dabei, der ist mit 15 zu mir gekommen, als Praktikant, war eben in der Tourismusschule, wo wir zuerst schon geredet haben, hat jedes Praktikum bei mir gemacht. Ich habe gesagt, Max, schau den gescheiten Betrieb an, das was wird aus dir, weil du hast Potenzial. Und dann hat er aber gesagt, nein, ich möchte bei dir Zeit verbringen, mir taugt das einfach. Und dann war der fertig mit der Tourismusschule, hat sich kurz noch was anderes angeschaut. Und dann war, und seit 15 Jahren oder seit 10 Jahren ist der jetzt Restaurantleiter bei mir und ist ja mein längster Mitarbeiter sozusagen. Und es gibt zwei Ebenen, glaube ich, wie man Personal an einem Betrieb bindet. Das ist erstens einmal ganz wichtig, wir gerne arbeiten, damit wir Geld verdienen. Und wenn man sich heute einen Kellner oder Koch Nettolohn anschaut für 40 Stunden, sind wir, glaube ich, bei 1340 Euro. Mhm. Und da ist schon fertig geredet. Also die finanzielle Entlohnung und Bindung. Und dann gibt es die emotionale Bindung. Wie gehe ich mit meinem Personal um? Bei Max war es früher so, nehmen wir mit dem Max als Beispiel, der ist jetzt mittlerweile Papa geworden vor kurzem, denn seine Frau ist auch mit im Betrieb, also die ganze Familie ist da mit drinnen. Und der Max ist sehr gern auf Metal-Konzerte gefahren früher, der hat das gern gemacht und hat halt selten am Wochenende frei gehabt, aber dann muss man halt auch hergehen und sagen, Max, also ich habe mir ausgesucht, wo ist das nächste Konzert, habe mir Konzertkarten ausgedruckt und habe gesagt, wir sehen uns in 4 Tagen wieder. Und dann kommt er halt mit einer anderen Emotion wieder heim und ist wieder bereit, dass er mit angreift.
Also und diese menschliche Komponente eigentlich ist entscheidend. Und die ist in der Gastronomie, ich meine, wir kennen ja alle von Bekannten und Freunden und Verwandten Horrorgeschichten aus der Gastronomie. Da, glaube ich, braucht es ein bisschen mehr Menschlichkeit, mehr Verständnis und sich auch ein bisschen an die Bedürfnisse der Leute zu orientieren.
Absolut. Ja. Also man muss sich halt auseinandersetzen und du bist halt mit verschiedensten Charaktere benannt. Und du, also ich habe schon einer meiner Fähigkeiten ist, glaube ich, dass ich immer einen guten Schwung Leute um mich versammeln kann, die einen guten Rhythmus haben und die irgendwie trotzdem denselben Herzschlag für eine Sache haben. Und wir sind ein junges, dynamisches Team und das Kernteam, das begleitet mich schon jahrelang. Und und es ist auch mit mir nicht immer einfach, weil ich tanze auf so viele Kirtage und bin unterwegs und habe immer neue Ideen und die springen überall mit und bringen sie mit ein. Also wir sind eine Familie. Wir verbringen mit dieser Gastrofamilie mehr Zeit wie mit meiner wirklichen Familie.
Ja, das klingt ja ehrlich gesagt so, als möchte man gleich bei dir zum Arbeiten anfangen.
Ja, es hat aber nicht nur so rosige Seiten, das sage ich ganz ehrlich dazu.
Aber das ist ja auch klar. Ich glaube, das gibt es ja nirgends, aber wenn ich das so raushöre, ist dir dieses Familiäre, dieses auch Rücksicht nehmen aufeinander, ja auch eine halbwegsige Bezahlung, die gehört natürlich auch dazu, das darf man ja auch nicht vergessen. Und dass das halt oft ein bisschen in Schieflage ist und der Ruf eilt halt auch der Gastro voraus. Viele werden es eh anders machen, aber es gibt halt schwarze Schafe, glaube ich,
absolut
zahlreiche noch.
Ja, aber ich muss mir als Chef oder Chefin ganz bewusst sein, mein größtes Kapital, was ich überhaupt haben kann, ist mein Personal. Weil ich kann zum Beispiel in der Früh allein den Schlüssel umsperren bei meinem Restaurant und bin allein da und dann werde ich noch 5 Minuten drauf kommen. Mir fällt der da hinten und der fällt mir. Unsere Branche ist eine Teamplayer-Branche. Und wir müssen zusammenhelfen. Und da muss man klar sein, wenn ich länger da haben will, dann muss ich das längerfristig planen. Und zu längerfristig gehört eben diese Bezahlung. Oder wie gehe ich mit meinen Leuten um? Oder wie tue ich einen Kurt? Oder machen wir einmal was privat? Und alles auf Augenhöhe halt. Das ist ganz wichtig.
Vom Mitarbeiter zum Gast, der ist ja auch wichtig, weil der soll ja auch zufrieden sein.
Absolut.
Da gibt es ja. Also gerade jetzt, finde ich, merkt man, dass teilweise, also auch ich merke es, ich gehe ganz gern essen und schaue mir Lokale an, oft ist da ein bisschen eine Schieflage zwischen dem, was geboten wird und dem, was verlangt wird. Ja, da meine ich sehr oft sehr viel Convenience, aber Preise, die halt nicht ganz realistisch scheint es für denjenigen schon, aber die man dann als Kunde auch nicht mehr bereit ist zu bezahlen. Wie siehst du das, weil ich habe extra das Convenience auch gesagt, diese Gastro-Kennzeichnung, die ja immer wieder mal so aufblubbert als Thema, aber eigentlich aus meiner Sicht total notwendig wäre, wenn man auch Wert legt drauf, was man am Teller hat, nämlich was ist das für ein Fleisch, wo kommt das Gemüse her, was esse ich da eigentlich oder esse ich nur die Tiefkühllasagne, die aus dem Gastro-Supermarkt kommt?
Finde ich absolut wichtig. Ich setze mich seit Jahren ein und es ist natürlich ein Mehraufwand für unsere Branche. Aber das Wichtigste, was wir überhaupt tun können, ist Transparenz. Und ich finde, jeder Gast hat Recht darauf, dass er weiß, was für ein Stück Fleisch hat er am Teller liegen. Und einfach auch diese Ehrlichkeit. Normal müsste man auch die Küchen alle aufreißen. Das wird jetzt eh immer moderner, dass man eine sieht. Ich möchte ja wissen, wer kocht für mich. Das ist ja total was Intimes. Also das, was wir am Siruskugel kochen jeden Tag, das nehmen 400 Leute in den Mund. Da hast du eine Verantwortung, der du gegenüberstehst. Und Lebensmittelkennzeichnung ist enorm wichtig. Und ich verstehe es, dass verschiedene Gastronomiekonzepte Convenience-Produkte nehmen. Also für mich kommt es natürlich nicht in Frage, aber es gibt, da hat auch die Schere ganz weit aufgemacht. Es gibt mittlerweile wirklich Top-Firmen, die wirklich hochwertige Fertigprodukte produzieren, aber jetzt nicht im Sinne von dem, wie man es aus dem Privathaushalt kennt oder wie man es im Supermarkt kaufen kann, sondern wirklich Firmen, die sich spezialisiert haben auf irgendwelche Kuchen, die es wirklich handgemacht machen und dann zu teurem Preis weiterverkaufen und so weiter. Aber ich finde, wir müssen einfach einen einfacheren Weg denken. Ich finde, wir müssen uns reduzieren auf der Speisekarten. Kein Mensch braucht mehr 30 Gerichte zum Auswählen, sondern es reicht eine kleine Auswahl, wo ich kreativ schaue, dass ich irgendwie jeden Gusto bediene. Und das gehört absolut transparent. Also da bin ich ganz bei dir, gerade was mit tierischen Produkten zu tun
also
hat.
Also das finde ich, für mich ist das das Problematischste. Also wenn ich jetzt essen gehe und ich weiß nicht von dem Gastronomiebetrieb, wie die wirtschaften, wie die einkaufen.
Absolut.
Habe ich echt ein Problem, auf Fleisch zu essen mittlerweile. Ja. Also und das weiß ich auch, das haben viele Leute, die halt auch einen Wert drauf legen, aber die eh bereit wären, auch mehr dafür zu zahlen. Aber wo es mich dann ärgert, ist einfach, wenn ich merke, das ist eigentlich eine mindere Qualität oder es spielen Tierwohl oder sonstige Standards gar keine Rolle, dann viel zu verlangen. Da finde ich, da tut sich natürlich die Branche auch nichts Gutes. Weil wenn jemand tolles Produkt hat, das super gekocht ist, darf das natürlich seinen Preis haben, aber diese ganzen, die da mitreiten auf der Welle, aber nicht die Qualität bringen, das finde ich eigentlich, das schadet der Branche enorm.
Sehr, und zum Beispiel mich haben es verloren in dieser Branche, also ich mache das so, ich gehe 3, 4, 5 Mal im Jahr richtig gut essen und suche mir das sogar europaweit zusammen, wo ich hin will, wo ich, was für mich eine Fortbildung ist, wo ich selber was erlebe als Koch und mir einen Input hole, aber so, dass ich schnell einmal ins Nachbarrestaurant auf ein Schnitzel gehe oder so, das habe ich mir total aufgehört, weil, nehmen wir mal Schnitzel als Beispiel, finde ich eines der großartigsten Gerichte überhaupt, aber für mich so uninteressant waren, weil es einfach so einen breiten Horizont hat. Also ich sage mal, wenn du da 10 Schnitzeln bestößt, muss der Glück haben, dass ein richtig souveränes mit dabei ist. Und ja, ich habe kein Interesse mehr, dass ich einfach nur hingehe, wo essen, dass ich satt werde. Und das habe ich mir einfach aufgehört und mit dem Feuer finde ich ganz gut.
Ja, aber leider. Aber das, was du jetzt sagst, das finde ich spannend, weil ich meine, ich koche ja auch selber und um alle Leute, die selber kochen und auch gut kochen, ja, die jetzt müssen ja gar nicht Gastronomen oder Köche sein, die sagen das, wir gehen eigentlich fast nicht mehr essen, weil entweder gehen wir sehr gut essen, also wirklich in die Spitzengastronomie, wo man dann wirklich auch sagt, das ist eine Bereicherung und das ist auch etwas, was man selber in der Form ja gar nicht machen kann. Oder man kocht selber. Und das finde ich aber eigentlich schade.
Extrem. Aber das werden wir auch verlieren auf eine Art und Weise. Und weil du sagst, es gibt viele Leute, die privat zu Hause kochen. Das ist ja enorm, was sie da hat, wie sehr das die Leute professionell waren sind, die sich wirklich beschäftigen. Ist irre, was daheim passiert. Und gerade zu Corona-Zeiten haben sie sich noch einmal richtig mit Essen auseinandergesetzt. Da sind halt dann auch, also so wie mein Kanal, sind viele Kanäle aufpoppt und die Leute haben sich mit Foodtrends auseinandergesetzt und sind auf das Pferd immer mehr aufgesprungen und werden natürlich berechtigterweise auch viel kritischer vielen Restaurantkonzepten gegenüber. Und ja, da draußen passieren keine so guten Dinge in der Gastronomie und wo ich mir auch Sorgen mache um unsere Branche, weil wir haben, das ist ja auch Kultur, also dass man wohin geht, weißt du, wie gesellschaftlich, klar. Weil dieses, in die Spitzengastronomie essen zu gehen, ist ja ein ganz anderes Setting, wie wenn ich sage, ich gehe mit ein paar Freunden auf ein Bierchen und Snack, irgendeine Kleinigkeit dazu, dieses Gesellschaftliche.
Ja.
Wenn ich jetzt in die Spitzengastronomie, da bin ich meistens zu zweit unterwegs und dann ist das ein Happening, das einen ganzen Abend lang passiert.
Ja, das ist wie eine Opernaufführung, ein kulinarischer Event, wo man sich auch wirklich auf die Zutaten einlässt, wo das Schmecken im Vordergrund steht, was jetzt vielleicht beim Wirt ums Eck ja nicht so ist, wo du, wie du richtig sagst, was aber auch wichtig ist, dass man sich austauscht, dass man einen netten Abend hat, was Gutes trinkt, was Nettes isst. Aber ich habe für mich irgendwie, spüre ich so ein bisschen, dass die Leute, also ich glaube, das kommt erst einerseits durch die Inflation, die jetzt ist, es wird alles immer ein bisschen teurer und dass die Leute dann sagen, naja, aber da gehe ich halt lieber vielleicht einmal weniger oder zweimal weniger essen, ja, und das wird der Gastronomie möglicherweise, also ich will da jetzt nicht recht haben, aber das echt das allerlonger Problem wird.
Ja, absolut. Weil es ist tatsächlich so, dass das heutzutage richtig Geld kostet, wenn du essen gehst. Und ich finde, da hat der Gast recht, dass er echt was kriegt, was ihm auch zusteht zu dem Geld. Und das ist total wichtig. Und das ist einfach nicht mehr gegeben, muss man sagen.
Diese Schieflage. Ja. Dir ist ja auch Nachhaltigkeit wichtig, um jetzt zu einem anderen Thema zu kommen und eben auch diese Gastronomie als Vorbildfunktion. Wie stehst denn du prinzipiell zum Fleischessen?
Ich selber esse gar nicht so viel Fleisch und wir haben das schon am Siruskugel praktiziert, da war das noch nicht einmal so ein Trend, weil vegetarisch und vegan ist kein Trend mehr, sondern das ist viel mehr wie ein Trend. Das muss man mal so sagen. Um es an den Punkt zu bringen, wir haben auf unseren Karten maximal 2-3 Fleischgerichte und die Leute kommen mittlerweile von überall, dass man zu uns vegan essen geht. Also das, die größte Bandbreite kriegst du bei uns vegan und zwar relativ kreativ, so wie ich das einschätze und auch jede Menge vegetarische Ernährung und Gerichte und ich finde es extrem wichtig, also ich esse gerne ein Stück Fleisch, wenn ich weiß, das ist das beste Stück und das ist eben transparent und nachhaltig und nachvollziehbar. Weil da muss ich zettelt mich da gerne, weil ein Bioprodukt hat ja eine lange Geschichte, da geht es ja nicht nur bei der Schlachtung los, sondern lang vorher bei der Planung und wie Haushalten nicht mehr aus Bauer und so weiter. Aber Fleisch und Tierprodukte, da gehört einfach ein super guter Umgang her und ich finde, das ist, da sind wir wieder beim Bildungsauftrag. Wir Gastronomen haben einen Bildungsauftrag und der muss zukunftsorientiert sein und da führt kein Weg dran vorbei, dass du sagst, man macht einen Schwerpunkt auf vegan und vegetarisch. Das ist mir total wichtig. Das ist ein Standbein, so wie ich unseren Betrieb nachhaltig sehe.
Wie siehst du das jetzt, diese Diskussion, die es gegeben hat, die rein vegane, vegetarische Kochausbildung, da hat sich ja die Wirtschaftskammer irgendwie, wehrt sich ja da. Jetzt glaube ich, gibt es da schon so erste, eine erste Annäherung.
Es gibt eine erste Annäherung, aber für mich war das schwer verdaulich und ich bin sehr froh, dass meine Kollegen Paul Iwitsch, der übrigens wahrscheinlich einer der größten Vorbilder in dieser Szene ist, mit seinen Restaurantieren in Wien, absolut Wahnsinn, bin ich schon ein paar Mal gewesen und finde es sehr bemerkenswert. Sepp Schellhorn hat sich da auch mit reingeklinkt. Gegen die Wirtschaftskammer. In Wahrheit ist es ein Wahnsinn, weil eigentlich müsste die Wirtschaftskammer auf unserer Seite sein und ich finde, diese Ausbildung zur vegetarischen und veganen Kochlehre ist so zukunftsorientiert und die schließt ja die alte Kochlehre oder die andere Kochlehre nicht aus.
Schließt ja nicht aus, ja.
Aber um es auf den Punkt zu bringen, wenn ein 15-jähriger Jugendlicher Koch lernen will und der sich aber vegan ernährt, dann gibt es da eigentlich nur eine Lösung. Und ich finde es super, wenn man, also mir würde das auch bereichern in der Küche, wenn ich weiß, ich habe einen mit dabei oder eine mit dabei, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Und vegan zu kochen, das ist zwar nicht so schwierig, aber das ist wie Brotbacken. Du musst dich damit beschäftigen. Und du in
ja, vor allem vegan kochen, da muss ich kurz einhaken, ohne extrem viele Ersatzprodukte oder Halbfertigprodukte zu nehmen, sondern tatsächlich pflanzlich zu kochen,
das ist, das
ist schon, also natürlich geht es, aber da muss man schon ein bisschen was kennen und ein bisschen was wissen.
Naja, also das kommt drauf an, weil das teile ich zum Beispiel mit Tim Melzer, Der hat vor kurzem einmal gesagt, hat einmal ein Ratespiel rauslassen, was ist mein Lieblingsveganes Essen? Mhm. Und sagt er, das ist sehr primitiv. Und er hat es dann aufgelöst und er sagt, Pommes Ketchup.
Mhm. Ja.
Und es ist aber ein großartiges Gericht, wenn es gut ist.
Ja. Stimmt.
Und es ist vegan. Und jetzt hab ich den Faden verloren. Schön, dass du da eingeschaltet hast, weil diese Ersatzprodukte, das ist ja das, was uns kaputt macht,
physisch ja, und psychisch. Ich bin ja ganz gegen so hochindustrialisierte Ersatzprodukte, ob vegan oder nicht vegan, das spielt für mich gar keine Rolle. Genau. Aber wichtig ist, dass es möglichst natürlich ist. Also umso näher ich beim Produkt dran bin, umso besser. Ja?
So ist es. Und das ist aber ein gesellschaftspolitisches Problem, weil wenn du anschaust, was in unsere Supermärkte abgeht, das muss ich immer sagen, dann fängt der Lug und Trug schon in der Gemüse- und Obstabteilung an, weil du wirst in einem Supermarkt inklusive Salz nichts finden, was nicht irgendwie industriell behandelt ist oder Zusatzstoffe drinnen hat. Und das ist aber das, was uns, abgesehen von veganen oder einer pflanzlichen Ernährung, das ist das, was uns kaputt macht, physisch und psychisch. Ich glaube, viele Krankheiten haben einfach damit zu tun, wie wir uns ernähren. Weil das ist ja das, was uns antreibt. Und ich finde, man kennt einen Menschen an vor der Weide schauen, ob sich der gut oder schlecht ernährt. Mhm. Und das Leute streuen ganz anders. Das ist wahrscheinlich berufsbedingt. Ich habe einen Blick dafür, ich weiß, wenn ich einen anschaue, ob sich der gute Lebensmittel zuführt oder schlechte. Mhm.
Ja, das glaube ich schon. Also ich bin überzeugt davon, dass das stimmt, weil wenn du dir nur hochverarbeitete Lebensmittel zuführst, da ist halt auch wenig Nährstoff drinnen, viel Künstliches, und das kann für den Körper nicht gut sein. Abgesehen davon, dass es ja auch um den Geschmack geht, weil es ist natürlich ein frisches Obst und Gemüse oder auch ein gutes Stück Fleisch. Also das ist was anderes, als wie wenn das da schon, ja, durch den Prozessor durchmarschiert, das Ganze. Ja.
Vor kurzem habe ich eine Studie gelesen, die hat mich richtig schockiert. Ich weiß nicht mehr, was für ein Bestattungsinstitut das war, die haben eine Studie durchgeführt. Da sagen die Totengräber, eine normale Leiche verwest innerhalb von 10 Jahren. Mhm. Und jetzt haben sie das Problem, dass die Leichen 2, 3, 4 Jahre länger brauchen zum Verwesen, weil wir so viel Konservierungsstoffe in uns drin haben. Das muss man sich einmal,
ein bisschen arg, oder?
Ja, das muss man sich einmal vorstellen, da gab es eine Studie dazu geben, was da eigentlich los ist. Mhm. Ich meine, das ist schon alarmierend. Und ich hoffe, dass wir da wieder einen Weg zurückfinden, und es gibt halt einfach Leute, denen ist wirklich egal, was sie zuführen. Dann gibt es die Leute, die können sich eine solide, gute Ernährung nicht leisten, weil du kannst einer Mutter, Alleinerziehenden mit 3 Kindern keinen Vorwurf machen, dass sie die Kleberprodukte oder irgendwelche Billigstoffprodukte kaufen.
Vor allem jetzt, wo alles noch teurer geworden ist, ist das für viele ein Problem.
Ja. Und dann gibt es halt Leute, die sich richtig Gedanken machen und die da einen Prozess draus machen. Und ich finde, man sollte sich mit seiner Ernährung schon richtig gut auseinandersetzen, weil da kann man einiges bewegen damit. Genau.
Das ist sicher richtig. Weil du sagst es mit der Mutter und den günstigen Produkten. Wärst du dafür, dass man gesunde Lebensmittel geringer besteuert als böse, sage ich jetzt einmal, wie man das dann definiert? Ja, weil das machen ja schon einige Länder. Es gibt dann halt immer irgendwie wieder Widerstand. Jetzt sage ich sehr zuckerhältige Sachen beispielsweise, die ja schon, ich glaube, da gibt es keine Diskussion drüber, dass zu viel Zucker nicht gesund ist, aber es ist halt oft billig und ist ja oft in vielen Fertigprodukten viel Zucker drinnen, weil es halt billig ist. Ja.
Mhm. Freilich. Ja, und weil es sofort in die Blutkreislaufbahn führt, und Zucker ist die wildeste Droge, glaube ich, oder die verbreiteste Droge überhaupt. Und ja, da gehört was her. Und da gehört, das gehört nicht nur anders besteuert, sondern es gehört auch eben, da sind wir wieder bei dem Bildungsauftrag, ich finde, es müsste da Unterrichtsfach geben, wo Ernährung unterrichtet wird, wo man die Kinder schon heranführt und ihnen Sachen zeigt, ganz einfache Sachen. Ich bin zum Beispiel ehrenamtlich ganz viel unterwegs an Schulen. Ich habe mir das irgendwie mal angefangen, bei uns im Ort in der Sonderschule zu kochen. Und es ist dann so gut angekommen, dass ich dann quer durch Österreich unterwegs war, auf Sonderschulen und verschiedensten Schulen und verschiedensten Alter. Und ich habe immer Lebensmittel und koche dann mit den Kindern oder Jugendlichen, und ich habe immer Lebensmittel mit dabei, wo du denkst, das mögen die Jugendlichen nicht so gern. Also rote Rübe, Brokkoli, Spinat und solche Sachen. Und wenn du das aber spielerisch machst und du machst ein ganz einfaches Gericht und du führst die Jugendlichen heran, dann haben die größte Freude und da gibt es keinen, der das dann nicht isst. Mhm. Und ich finde, da gehört einfach ganz, ganz viel gemacht, dass uns wir mit Ernährung beschäftigen, weil es lässt sich so viel auf Ernährung zurückführen. Ja. Eben, wie ich zuerst schon gesagt habe, du bist halt anders drauf, wenn du dich schlecht ernährst, schlagt dir das auf die Psyche und auch physisch ist ein Wahnsinn und so weiter. Also da gehört einiges gemacht und
ja, ich glaube, die Kinder kann man auch begeistern damit, sicher, wenn man mit ihnen kocht. Ja, also ja. Ich kann mich beispielsweise an eine Schulstunde erinnern, und das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her. Das war zwar Biologie, aber der Biologieprofessor hatte mit eine Auswahl exotischer Früchte. Und das war aber so beeindruckend, weil das waren wirklich ganz ausgefallene Sachen. Eine Chirimoya-Frucht oder also jetzt nicht nur Ananas und Kiwi, sondern ganz ausgefallene Sachen und hat uns als Kinder da alles kosten lassen. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ist das eine dieser Stunden, an die ich mich ja sehr gut erinnere, aber auch mit positiven Gefühlen. Super. Ja. Und sowas, glaube ich, mit Kindern eben etwas zu tun und sie das auch schmecken zu lassen und riechen zu lassen, weil es hat halt nicht jedes Kind die idealen Voraussetzungen daheim, dass frisch gekocht wird. Das ist halt einfach nicht so und hat eigentlich schon einen schlechteren Start ins Leben und das ist eigentlich unfair.
Ja, du musst das greifbar machen. Zum Beispiel in der Schule bei uns am Land unterrichten sie aus einem Buch, wo Fotos von Linden und Birken drinnen sind. Warum gehen die nicht mit den Kindern aus und stehen sie direkt vor dem Baum und die sollen umarmen und die Blätter angreifen und so weiter. Du musst das einfach greifbar machen. Und weil wir gerade beim Baum sind und Schule, die Schule, Volksschule, wo meine Kinder in die Schule gehen, die ist so eine kleine Landschule, da gehen 80 Kinder zur Volksschule und die haben vor Jahren, hat es da einen super Direktor gegeben und der hat das eingeführt, dass jedes Kind zum Schulstart sie aus 30 verschiedenen Obstbäumen einen aussuchen kann. Und dann gibt es ein Fest, da wird im Schulgarten, für jede Klasse gibt es da einen Bereich, alle Bäume eingesetzt. Die wachsen da dann 4 Jahre. Und wenn die Schule vorbei ist, die 4 Volksschuljahre, dann gibt es wieder ein Fest, da kommt jede Familie mit der Scheibtruhe und dann wird das wieder ausgeräumt und dann fährt jeder seinen Baum nach Hause und setzt ihn dort wieder ein.
Das ist sowas sehr nett.
Um sowas geht's. Und da sind wir, und da steht es mir jetzt mal wieder, die Kanzel hat auf, siehst du. Solche Sachen gehören gemacht, die Kinder gehören begeistert, die Kinder gehört das in der Praxis gezeigt und es gehört einfach eine Liebe und ein Happening dazu und solche Sachen gehören gemacht.
Die Japaner beispielsweise, es fällt mir nämlich gerade ein, die ja für die Lebensmittel ja ganz besonders sind und die ja auf Frische und wirklich Geschmack und so Wert legen, die haben das, die haben Ernährung als Schulfach.
Ja. Ja. Die haben uns kulinarisch einiges voraus, weil es gibt wahrscheinlich keine interessantere Gegend wie Japan. Und da muss ich unbedingt einmal hier als Koch, das steht auch am Plan. Aber ja.
Ich würde auch nochmal hin.
Ja.
Das ist ein spannendes Land, glaube ich.
Absolut. Und ja, wir müssen uns um die Zukunft kümmern. Alles ist auf die Zukunft aufgebaut. Und da gehören unsere Kinder dazu. Und die haben einmal mit den Problemen zu tun, die nächsten 20 Jahre. Ja. Und da ist Ernährung sicher ein großes Thema.
Das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Bad Ischl, die Region Salzkammergut, ist ja nächstes Jahr Kulturhauptstadt oder Kulturhauptstadtregion 2024, also europäische Kulturhauptstadt. Und du hast ja da ein Projekt, wir haben es ja eingangs schon kurz angesprochen, das Wirtshauslabor 2024. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, das ist ein spannendes Projekt und da geht es genau um das, was wir jetzt da geredet haben. Das behandelt ein paar Themen. Das Projekt hat selber die Kulturhauptstadt erfunden und aufs Papier gebracht und ist mit dieser Idee zu mir gekommen. Und ich habe so viele Projekte, dass ich gesagt habe, nein, Leute, ich kann mir das nicht zusätzlich mit einbrocken. Dann sind sie immer wieder gekommen und ich habe gesagt, ja, ich mache es. Und mittlerweile freue ich mich so sehr, dass ich ja gesagt habe, weil das, das Projekt ist, was mich wirklich, wie soll man sagen, das mir einen frischen Wind bringt und mir Energie gibt. Und ja, und der Draht zu der Jugend, den finde ich ganz wichtig. Das Wirtshauslabor, da geht es darum, dass 18-, 16-jährige TourismusschülerInnen innerhalb eines Jahres in der Praxis Restaurant entwickeln. Die suchen sich einen Lehrstand, den es tatsächlich gibt, und machen dort dann in der Theorie ein Wirtshaus hinein. Und während der Kulturhauptstadt ab 19. Jänner 2024 wird dieses Restaurant oder Projekt dann tatsächlich in die Praxis umgesetzt und von den Jugendlichen betrieben.
Okay, das heißt, Sie haben wirklich, ob Service, Küche,
ja, alles.
Alles, was halt damit zusammenhängt. Und Sie überlegen sich auch, was Sie dort kochen wollen. Also genau, ein Konzept, das machen Sie auch. Und du bist so eine Art Mentor, oder wie darf ich das verstehen?
In erster Linie, ich war am Anfang Mentor. Jetzt im laufenden Prozess dieser Entwicklung und der Praxisdurchführung werde ich redaktionell gar nicht tätig. Also ich halte mich nur im Hintergrund und die Jugend entscheidet alles selber. Und da darf auch was schief gehen. Darum heißt es auch das Wirtshauslabor. Und am Anfang war ich Coach natürlich, habe ich auch ein paar Sachen gezeigt, was kann man machen und so. Aber jetzt definieren sie alles selber und die Jugendlichen, die sind eine dritte Klasse und die kennen sie seit 3 Jahren, das ist ein Klassenkollektiv und in jedem
Kollektiv. Also wie alt sind die jetzt?
16.
16-Jährige.
Und in jedem Klassenkollektiv oder in jedem Kollektiv, das sich aus Gruppierung zusammentut, kristallisiert sie, also du hast alles mit dabei. Du hast da Bürgermeisterinnen mit dabei, du hast den Klassenkasperl, du hast Leute, die sagen, sie gehen in die Küche, du hast Leute, die sagen, sie wollen im Service, die anderen wollen im Büro arbeiten, der andere sagt, er ist Hausmeister, die anderen machen Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben da wirklich die Breite, ja, alles, was ein Betrieb braucht, abgedeckt. Und die jungen Leute, den allerersten Kontakt, den ich gehabt habe mit denen, das war im Jänner, heuer im Jänner. Und dann war ich im 2-Wochen-Rhythmus immer am Vormittag in der Schule. Die haben es, da habe ich es dann in verschiedene Gruppen auseinandergefangen am ersten Tag und habe ihnen auf einem großen Blatt Papier, jede Gruppe, 5 Gruppen waren das, aufzeichnen lassen oder aufschreiben, was sie sich unter diesem Projekt vorstellen. Und dann habe ich 5 komplett verschiedene Projekte vorgestellt gekriegt, aber jedes Projekt hat gehabt. Einfachheit, Nachhaltigkeit, Regionalität, also alle diese Dinge, die wir brauchen und wo wir uns Druck reduzieren müssen. Und ich habe gewusst, das wäre eine sichere Nummer. Mittlerweile ist die Jugend auf so einen, ja, die haben einfach so das Feuer in einer und die wollen das mit Ach und Krach durchsetzen, haben so einen frischen, authentischen Wind drinnen, dass ich jetzt mal, wenn ich dort weggehe, brennt das Feuer in mir und die denken, wow, ist das wunderschön, was die machen. Und die lasse ich einfach werken und die zeigen uns vielleicht im minimalen Rahmen, was alles schief läuft da draußen und die werden ja kaum was verändern, aber sie dann einfach und sie machen und zeigen uns, wie es geht.
Super. Ja. Also es wird sehr spannend. Aber das heißt, jeder, der dort zu diesen Öffnungszeiten ist, der kann dort dahin essen gehen.
Ja.
Das ist ja oft öffentlicher Platz und Ziel.
Diesen Leerstand gibt es mittlerweile. Das war die einzige Forderung, die ich gestellt habe, wie vor die Sommerferien, dass sie einen Leerstand finden, damit sie im Herbst ordentlich Gas geben können. Und das ist jetzt ein Restaurant in Bad Ischl, das am Bahnhof ist. Richtig schönes Wirtshaus war das einmal, eines der bestgehendsten überhaupt im Salzkammergut. Und das wird auch praktisch so irgendwie auf einem Ort, der Empfangshalle der Kulturhauptstadt, wo man öffentlich anreist. Und
hat man da gleich sozusagen einen Kontakt?
Ja, da ist man gleich im Kontakt, genau.
Sehr cool.
Ja, sehr. Also das ist mein Lieblingsprojekt momentan.
Ja, das verstehe. Ja, weil es nämlich viele Dinge ja miteinander verbindet, nämlich auch die jungen Leute zu motivieren und sie machen selber was und können ihre Ideen umsetzen und dass sie dann auch im Konzept eigentlich eh das denken, was die Zukunft ist, eben an Nachhaltigkeit, wieder mehr auf Qualität achten, Regionalität, diese ganzen Aspekte, ist schön.
Ja, und wir haben jede Menge Leerstände, du musst dir vorstellen. Gerade heuer sind bei uns in der eigenen Stadt und Bad Ischl hat 14.000 Einwohner, 3 Restaurants haben zugesperrt, also nichts. Wir haben aber jetzt dann die Kulturhauptstadt und zur Kultur, also Kulturgut ist Kulinarik ganz
gehört
weit
dazu,
vorn.
Gehört ja. Das ist ein Teil davon, ja.
Also, das wird spannend.
Ja, da müssen ein paar schnell sein, aber gutes Essen. Ja, es gibt eh das Wirtshaussterben. Also in vielen Regionen gibt es ja gar kein Wirtshaus mehr, was ja auch schade ist.
Ja, weil das einfach, das ist das, wo man sich trifft und wo, das ist ein Umschlagplatz. Ein Wirtshaus ist schneller wie jede Tageszeitung und da weißt du einfach, was ist passiert und die Leute kommen zusammen und dieses Gesellige, das ist halt jetzt von den Wirtshäusern weg in die Vereinsheime gekommen, bei der Feuerwehr oder bei den Pfadfindern oder so, da wird dann halt 2-mal in der Woche geguckt, aber vom Wirtshaus ist das stirbt immer mehr.
Ist in Oberösterreich extrem?
Sehr.
Ja.
Und ich weiß auch jetzt ein paar Wirtshäuser, die heuer noch zusperren. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist extrem schwierig. Also wenn ich meine letzten 16 Jahre anschaue, was ich jetzt mehr im Büro sitze und mit was für Sachen, dass wir zu tun haben und gar nicht mehr so operativ. Und es wird einfach extrem schwierig, Gastronomie zu betreiben. Und da möchte ich jetzt nicht.
Also all diese bürokratischen Hürden.
Und auch so, wie finanzierst du einen Betrieb? Du willst, dass deine Mitarbeiter gesund sind und, und gut gezahlt werden und so weiter. Und das ist eine ziemliche Herausforderung, muss man sagen. Also ich verstehe jeden Wirt, der sagt, ich tue da jetzt nicht mehr weiter. Also da, es ist richtig spannend, was noch passiert. Generell mit Restaurants, Wirtshäuser, generell mit unserer Ernährung.
Was glaubst du, was passiert? Was ist deine Einschätzung, wie das weitergeht?
Ja, ich habe immer wieder eine andere Einschätzung. Also ich glaube, dass sie kulinarisch, also dass wir ganz anders, also das kommt darauf an, wie lang dass das jetzt für ihr denkst, aber in 50 Jahren glaube ich, dass wir total andere Kulinarik haben. Wir müssen uns mit anderen Sachen beschäftigen, mit einer anderen Landwirtschaft. Wir haben jetzt so viel Ausbeutung auch betrieben in Monokulturen. Weißt du, wie man, wenn ich heute auf dem Feld eine x-beliebige Pflanzen anpflanze, dann mache ich damit was kaputt und dann braucht der Boden wieder andere Nährstoffe und das gehört wieder anders aufgebaut und so. Und das, wie wir uns jetzt alles, wir haben uns kulinarisch auseinanderklebt auf eine Art und Weise. In, muss ich wieder weit ausholen, Bauer war vor 20 Jahren ein Schimpfwort in der Schule. Wenn wer gesagt hat, du Bauer, dann hat er das provokant und ernst, also dann hat er das besser gemacht. Aber Bauer und Bäuerin, das sind die, die früher gewusst haben, wie komme ich über Jahr um, wie kultiviere ich was. Also abgesehen auch vom Kulinarischen, die haben einfach gewusst, wie geht man was an, wie überlebt man, wie ist man überlebensfähig. Und von denen haben wir uns wegentwickelt. Der eine baut nur noch Mais an, der baut das. Brauchen wieder mehr solidarische Landwirtschaft, die Leute können unterstützt, das Grundprodukt, das muss was wert sein. Das gehört aber irgendwie finanziert, sodass sie es alle leisten können. Da gab es so viel zum tun und ich mache mir schon Sorgen um die Kulinarik. Vor allem, wenn du Familienvater bist, überlegst du schon nochmal anders in die Zukunft. Und da passieren halt kulinarisch viel fragwürdige Sachen, wie sie sich in Hinsicht auf industrialisiertes Essen hinentwickelt. Entwickeln wir uns weg von unserem Ursprung, der uns eigentlich gut tut.
Aber gibt es dann nicht auch diese Gegenbewegung? Also einerseits ist es natürlich so, alles industrialisiert. Ich meine, in der Viehzucht ist es ja am extremsten, das muss man auch sagen, weil da sind ja nochmal Lebewesen betroffen, absolut, was da passiert. Ja, ich meine, wie die Tiere gehalten werden, wie sie durch die Weltgeschichte transportiert werden unter unwürdigsten Bedingungen. Also das ist ja wirklich grausam.
Und da denkt aber jeder nur ein Stück Fleisch, sondern da gehört schon die Eierproduktion und die Milchproduktion mit dazu.
Natürlich, alles gehört mit dazu.
Genauso
aber ich frage mich immer, dieses einerseits, dass das so industrialisiert ist, aber auf der anderen Seite auch so der Mensch so weit weg ist, dass er gar nicht mehr weiß, was hast denn das jetzt, wenn ich das Schnitzel da in der Tiefkühlvitrine liegen sehe, was da vorher passieren hat müssen. Es ist so entmenschlicht, passt in dem Fall nicht, aber so weit weg. Ja, die Leute kaufen das billige Fleisch, auf der anderen Seite findet aber niemand das gut, wenn Tiere schlecht behandelt werden.
Genau so ist.
Ja, also da diese Diskrepanz finde ich immer so hochproblematisch, weil die Leute trennen das dann, ich weiß nicht, irgendwie ist ein bisschen fast schizophren, ja, weil was soll denn das Fleisch, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, ja, das Händel, Kilo Fleisch um 3,50 Euro, ja, das kann kein gutes Leben gehabt haben.
Absolut nicht, wie soll das funktionieren?
Genau, aber die Leute wollen es trotzdem dann nicht sehen und die Frage ist, wie bringe ich das wieder zusammen?
Ja, das ist auch dieser Bildungsauftrag, das gehört unterrichtet und zwar mit Liebe. Ja, vor Jahren haben wir unsere eigenen Wollschweine gezüchtet am Siriuskogel. Und jetzt kurze Geschichte. Ich war hinten bei den Tieren und habe die Schweine gefüttert und dann ist eine Frau vorbeigekommen und dann hat sie gesagt, so liebe Schweine und hin und her und hat mir halt beim Füttern zugeschaut. Und dann sagt sie, was ist? Was dann die so? Sag ich, ja, im November werden die geschlacht. Und dann hat die fast zum Rennen angefangen. Und dann sage ich, hey, sei mir nicht böse, ich habe da vor 15 Minuten habe ich gesehen, wie du bei mir oben im Wirtshaus ein Schweinsbraten isst. Sag ich, das Viech wächst nicht am Baum. Sag ich, da gehört es halt einfach dazu und denen ist ein Leben lang gut gegangen und die sind langsam gewachsen und dann nutze ich einmal das Vertrauen aus und dann werden sie geschlacht. Und die Leute, also ich sage, das meine ich wirklich so, jeder, der Fleisch isst, muss zumindest aushalten, dass er bei der Schlachtung zuschaut. Weil was anderes ist heuchlerisch, finde ich. Und da hängt der Lebewesen dran und da gehört, das gehört auch unterrichtet, weil viel Ich habe schon Kinder gehört, die haben gesagt, ja, ich habe also ein Kindergartenkind, ein befreundetes von meinen Kindern, der hat gesagt, nein, heute hat es kein Fleisch gegeben, es hat Butter gegeben. Aha. Und der hat das nicht als Fleisch bezeichnet. Mhm, weißt du, okay.
Ja, ja.
Und das ist halt ein Problem, das wir haben.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass man da wieder mehr dieses Verständnis hat, was ist da am Teller und was bedeutet das auch.
Aber das geht alles nur mit Aufklärung.
Ja, das stimmt.
Und das ist das Um und Auf. Und das muss früh beginnen. Mhm. Weil Bewusstsein schaffst du immer im Kindheitsalter, egal um was es geht. Ob du jetzt Liebe unterrichtest oder Ernährung, Musik, das merkst du alles am leichtesten in die Kinderjahre.
Das stimmt. Bevor wir jetzt zu am Ende kommen, müssen wir noch kurz über die Kulinarik reden.
Machen wir das.
Ja. Und zwar, du bist schon so lang Koch und so lang Gastronom. Gibt es, ich weiß nicht, ob es eins, zwei oder drei ist, Gerichte, auf die du besonders stolz bist?
Ja. Also wenn ich mich jetzt auf eins fixieren soll, ich werde immer wieder gefragt, was ist dein Lieblingsgericht oder so. Auf unseren Karten habe ich am liebsten, weil es mit Emotionen verbunden ist, diese Süßspeise Sambufesen. Und zwar werden die genauso gemacht, wie es meine Oma vor Jahrzehnten schon auf der Alm gemacht hat. Die war in Traunkirchen, Wirtin auf der Hochsteiner Alm. Und da war ich als kleines Kind schon immer mit dabei. Also wir waren damals 23 Enkel und alle waren irgendwie draußen und ich war immer bei der Oma drinnen und habe schon die Faszination gehabt, wenn es da beim T-Shirt gewerkt hat und so weiter. Und habe immer zugeschaut. Und Buffesen war der ihr damaliger Signature-Tisch, wie man heutzutage sagt.
Das hat die Oma noch nicht so gesagt.
Dieses Gericht habe ich mitgenommen am Siroskugel, habe es minimal verändert, indem ich alles gleich lassen habe, aber ich serviere Zimteis dazu. Mhm. Und das ist so das Gericht, das esse ich selber ganz selten, koche sehr oft, esse aber selber ganz selten, aber wenn ich es probiere, denke ich mir immer wieder, ja, das funktioniert und das wird es immer geben bei mir. Mhm. Und sonst suche ich eigentlich die Vielfalt. Also ich finde es ganz wichtig, ich koche anders wie vor 2 Jahren. Und vor 2 Jahren wieder zurück, 5 Jahre, habe ich auch ganz anders gekocht. Also ich bleibe nicht stehen, sondern ich entwickle mich immer weiter und glaube und mache immer was anderes. Für mich ist es wichtig, dass immer was anderes passiert.
Ja, aber merkst du, also sozusagen, wenn du jetzt sagst, vor 2 Jahren hast du anders gekocht wie heute, was hat sich da verändert? Also
naja, ich bin selber viel unterwegs mit Köchen. Mhm. Und jetzt mal, wenn du mit einem Koch oder einer Köchin unterwegs bist, dann fährst du mit einem anderen Input wieder nach Hause.
Okay. Also du tust einfach das, was du einfach auch als Inspiration kriegst, setzt du dann auch in deiner Küche um.
Ja, ja. Und ich koche halt mit den Sachen, die gerade vor Ort regional sind. Ob ich jetzt in Kroatien unterwegs bin oder in Gäusern, dann mit dem, was vor Ort passiert. Aber interpretierst trotzdem immer weltoffen.
Ja. Ja, das ist ja ein schöner Zugang.
Ja.
Und für unsere Hörerinnen und Hörer und auch ein bisschen für mich, weil ich habe immer gerne ein paar Tricks und Kniffe, muss ich dir jetzt noch was fragen. Gibt es was, wo du sagst, das hätte ich ehrlich gesagt schon gern früher gewusst? So ein Trick oder ein Kniff in der Küche oder etwas, was besonders cool ist an einer Garungsmethode. Also ja, vielleicht gibt es da etwas, was du zum Abschluss noch gerne spenden würdest.
Also ich mache jetzt für die Saline Bad Ischlersalza einen Kochkurs, weil ich mich die letzten Jahre sehr intensiv damit beschäftigt habe, wie kann man regionale Gemüse, Obst, Fleischsorten haltbar machen, in die verschiedensten Richtungen. Früher, weil man zuerst beim Thema Bauern war, war das so, ich hatte in Hausnummer in meiner Gegend eine Apfelsorte gegeben, die war 1 Woche lang frisch, super genießbar und dann haben sie sich einfallen lassen. Wie kann man es haltbar machen? Dörren, einsalzen, fermentieren, pickeln, räuchern und so weiter. Mhm. Und mit diesen Themen habe ich mich sehr viel beschäftigt und ich tue gern einpickeln und einsalzen. Mhm. Und eins der absolut einfachsten Gerichte, die es überhaupt gibt, ist, du nimmst ein Stück Fleisch, von mir aus ein Schweinskarree, und kann aber ein Lamm sein, und du beizt das mit ein Drittel Zucker ein, 2 Drittel Salz, das vermischst du, und dann legst du das 4 Stunden ein in dieser Mischung.
Ja.
und dann ist das Fleisch gebeizt. Das ist praktisch eine Garmethode, weil du zersetzt okay. das Eiweiß. Mhm. Bekannt dafür ist zum Beispiel ein Lachs, den beizt man genauso. Mhm. Aber das kannst du mit Fleisch auch machen und dann hast du ganz eine mürbe Struktur und das Fleisch ist gar. Und das kannst du ganz dünn aufstreichen. Das kriegt dann so eine leichte mhm. Zähigkeit mhm. auf dem Teller. Wenn du das noch ein bisschen marinierst, wie ein Carpaccio oder so, und du servierst Brot dazu, dann ist es ein legendäres Gericht und total einfach, weil du musst nichts erhitzen, sondern du würzt es einfach, beizt es einfach nur ein.
Okay, also ein Drittel Zucker, zwei Drittel Salz.
So ist es.
Und schon richtig
ja, brauchst, also das sollte schon zudeckt sein und kann man auch umdrehen bei der Halbzeit noch zwei Stunden und du kannst das natürlich auch noch ein bisschen auffreshen, wenn du ein paar Gewürze dazu hast, Pfefferkerne, Orangenzeste, Thymian, da gibt es einen breiten Horizont, da kann man sich austoben. Oder vielleicht ein paar Preiselbeeren und so weiter, wenn es ein Wildfleisch ist. Da geht viel. Ja. Und das ist wirklich ganz einfach und dann total lang haltbar. Also wenn du das vakuumierst, kannst du das zwei Monate im Kühlschrank lassen. Und einfach die Nummer, wenn du Gäste kriegst für eine Vorspeise. Weil das hast du einfach vorbereitet, tust das aus, schneidest das auf, Brot dazu, los geht's.
Schön. Das ist ein schönes Gericht. Weil ich immer zum Abschluss alle frage nach dem Lieblingsgericht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Buffesen das Lieblingsgericht sind. Sind sie ähnlich? Dann darfst du mir das noch verraten. Das würde mich freuen, was deinen Gaumen zum Taumeln bringt.
Das werde bevor du jeden Podcast oder Interview gefragt, was ist mein Lieblingsgericht, das fragt man einen Koch.
Ja, das ist halt immer interessant.
Und ich habe jetzt immer das gleiche Gericht gesagt.
Jetzt sagst du ein anderes.
Nein, aber mittlerweile taugt es mir nicht mehr, weil der Koch des Jahres 2023, Lukas Nagel, hat die Tag bei einem Interview dieselbe Antwort gegeben.
Okay, jetzt hast du gedacht, jetzt suche ich immer was Neues.
Das hat mir einerseits so gefallen, weil ich gewusst habe, wir Köche sind eigentlich total einfach gestrickt, was Kulinarik angeht. Mhm. Und ich habe früher immer gesagt, das ist ein Schnittlauch-Butterbrot. Mhm. Und er hat tatsächlich, ich glaube nicht, dass er das bei mir gehört hat, sicher nicht, hat das auch gesagt. Und ich finde, wenn du gutes Brot, und das ist eh schon eine Herausforderung, ein gutes Brot, da Butter drauf, eine gute Butter und Schnittlauch. Immer besser geht es nicht mehr.
Ja, im Einfachen liegt immer das Gute.
Ja, und das ist auch das Wichtige, wo wir uns auch wieder zurückentwickeln müssen. Gericht braucht keine 15 Komponenten und dort und da, sondern du brauchst zuerst ein grundsolides Produkt, ein Lebensmittel und der Koch oder die Köchin haben nur zwei, drei Kniffe und machen es fertig. Mehr brauchst du nicht.
Aber dafür brauchst du mal gute Qualität.
Ja, und da müssen wir hin.
Genau. Naja, das wäre wünschenswert, das würde ich mir auch wünschen. Das ist ein sehr schönes Abschlussstatement. Kauli, ich sage herzlichen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch über deine Einsichten in die Gastro. Und herzlichen Dank und den Hörerinnen und Hörern. Wenn ihr Feedback habt, würde ich mich freuen, entweder per Mail unter easy@küchenfreundin.at oder auf den Social-Media-Kanälen. Das war's für heute und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist beim nächsten Küchengespräch. Dankeschön.
Danke, Easy, für die Einladung.
Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin, Easy.